der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Michael Graus, Senior Manager of Automation Technology bei der BASF in Ludwigshafen. Michael, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Vielen Dank für die Einladung. Name schon wie gesagt, Michael Graus, ist 41 Jahre alt. Ich habe 2010 in der BASF gestartet. Habe dort angefangen, auch schon im Bereich Automatisierungstechnik, in der Zwischenzeit verschiedene technische Rollen begleitet, auch mit einem Fokus auf betrieblichen Optimierungsprojekten innerhalb von Anlagen, auch teilweise in Werkstätten unterwegs gewesen und leite jetzt seit November 2025 die Automatisierungstechnik in den Global Technology Centers. Vorher habe ich übrigens auch in Physik promoviert und vom Thomas stammt hier auch das Zitat, er ist zwar Physiker, aber man merkt es zum Glück nicht.
Eieieiei, der Gesprächspartner hast du aber gut gemerkt. Ja, nee, alles Gute für den neuen Job, der ist ja dann noch sozusagen gerade mal 3 Monate alt.
Vielen Dank.
Michael, auf der NAMO-Hauptsitzung hat Olaf Abel, Vice President, das muss ich ablesen, Vice President Operations Basic Petrochemicals Ludwigshafen bei der BASF, gezeigt, dass sich die chemische Industrie in einer herausfordernden wirtschaftlichen Situation befindet. Und das ist wahrscheinlich noch ein politisch bedächtig gewähltes Wort. Die Automatisierung und die Autonomie sind für ihn, ich zitiere, Schlüsselelemente zur Steuerung der fixen und variablen Kosten. Und gleich nach diesem Referat hast du ein Referat gehalten unter dem Titel More for Less. Was waren deine Kernbotschaften?
Mir war es mit dem Beitrag wichtig zu zeigen, dass wenn die Automatisierung dieses Schlüsselelement ist, wir hier auch noch weiteres Potenzial haben. Zum einen setzt sich, desto länger ich mir das Themenfeld anschaue, immer mehr auch die Überzeugung fest, dass wir zu viel an vielen Stellen bezahlen. Also wir könnten auch einfach eine bessere Kosteneffizienz sehen der Lösungen, die wir verwenden. Und gleichzeitig sehe ich aber auch noch ungenutztes Potenzial innerhalb der Anlagen, also von dem, was wir mit Automatisierungstechnik erreichen können. Das habe ich auch versucht, in dem Untertitel direkt klarzumachen, also dass ich sehe, wir könnten 5% mehr Wettbewerbsfähigkeit durch Automatisierungstechnik heben. Ich würde aber gleichzeitig das Potenzial sehen, dass wir 20% weniger dafür ausgeben. Und auch diese Quantifizierung drückt auch für mich nochmal eine weitere Notwendigkeit aus, dass wir uns auch innerhalb der Automatisierungstechnik stark mit dem Stellenwert auseinandersetzen, was wir eigentlich bewegen können, an welchen Stellen wir in den Wertschöpfungsketten stehen, was realistische Ziele sind und wie wir letzten Endes damit auch die entscheidenden Ebenen abholen können, die darüber auch dann das letzte Wort haben, wie Automatisierungstechnik und wo sie eingesetzt wird.
Michael, lass uns mit dem Beitrag der Automatisierung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit anfangen. Wie konkret kann Automatisierung hierzu beitragen?
Das sind eigentlich relativ altbekannte Ziele, die wir hier verfolgen. Da geht es ganz stark um Energiethemen. Also wie setzen wir Automatisierung an Equipments ein, die sehr viel Energie nutzen? Als Beispiel Kolonnen, um Trennaufgaben möglichst optimal zu lösen. Es geht aber auch um den Rohstoffeinsatz, dann auch wiederum, wenn ich jetzt in Richtung Trennaufgaben schaue, dass wir von dem Wertprodukt möglichst viel auch erhalten und auch die Rohstoffe möglichst effektiv und effizient in Produkte umsetzen. Es geht dann aber auch in die ganz klassischen Themen der Automatisierung rein, also wie erzeugen wir Stabilität, Robustheit, also wie verhindern wir eigentlich Verluste durch Fehler auch der Maschinerien. Und natürlich final auch, welchen Personaleinsatz haben wir innerhalb der Anlagen und wie können wir hier zu besseren Zuständen mittels Automatisierungstechnik kommen. Und wie genau die Hebel sich verteilen, das ist hoch anlagenspezifisch. Also man kann hier Beispiele geben, dass Rohstoffe in vielen Anlagen hier einen sehr hohen Anteil ausmachen mit 50%. Gleichzeitig ist es ein Thema, wo jetzt schon sehr viele Optimierungen durchgeführt wurden oder dann auch dann im Bereich Energie, was dann vielleicht eher im Bereich 20% liegt, wir auch gleichzeitig aber höhere Hebel sehen, ne, weil jetzt in der Vergangenheit, wo weniger für Energie zu zahlen war, je weniger das Potenzial auch gesucht wurde, als es im Bereich Rohstoffe wurde.
Klar, die Effizienzverluste tun einfach im Moment mehr weh, als sie wehgetan haben, als es einfach noch billiger war.
Ja, also von daher ist es sogar, man würde sich die Zeiten anders wünschen, sicherlich, aber für die Automatisierungstechnik und der Fokus, der innerhalb der Unternehmen auf Automatisierungstechnik liegt, ist es in diesem eingeschränkten Blickwinkel sogar eine ganz interessante Zeit.
Michael, von den 5% Wettbewerbsfähigkeit, die du erwartest, kommt ein ganz großer Anteil, nämlich 3 von den 5%-Punkten, durch die Autonomie. Was erwartet ihr konkret, dass die Autonomie an Einsparung bringt, und kannst du dafür Beispiele geben?
Dafür ist es zunächst einmal wichtig zu überlegen, was verstehen wir eigentlich unter Autonomie am Ende des Tages. Also wir reden ja hier nicht davon, dass wir jetzt wirklich eine Stufe 5 Autonomie in der Breite des Anlagenbestandes erreichen könnten. Also im Wesentlichen reden wir davon, dass wir sehr breite Projekte durchführen, also uns Prozesse ganzheitlich anschauen und auch auf die ganze Anlage ausgerollt. Und im Kern dieser Autonomieprozesse ist Automatisierung ein ganz wichtiger Kernbestandteil. Das heißt also, innerhalb der Stabilität der Prozesse, innerhalb dessen, dass wir Prozesse ganzheitlich betrachten und optimieren, erwarte ich auch einfach sehr große Automatisierungsanteile innerhalb dieser Autonomieprozesse und dadurch innerhalb der gleichen Hebel, Energie, Rohstoff, Personaleinsatz, Einsatz von Analytik und Ähnlichem, einfach noch mehr Effizienzen. Die Projekte sind tendenziell größer als klassische Automatisierungsprojekte. Das heißt, auch dort, wo wir sie durchführen, sehen wir auch den entsprechenden Return. Und am Ende des Tages ist es mir auch wichtig zu sagen, ich meine, es war keine streng wissenschaftliche Herleitung, jetzt zu sagen, warum kommen wir jetzt auf 5%. Mir ist auch die Größenordnung, die ist mir am Ende des Tages wichtig. Also wir sind nicht unter 1% und wir sind auch nicht über 10%, ne? Sondern die Größenordnung dessen, was wir mit Automatisierungstechnik erreichen können, ist im einstelligen Prozentbereich für die allermeisten Anlagen an der Stelle. Und dieses Selbstverständnis finde ich wichtig, um auch dann passgenau Automatisierungen einbringen zu können, so dass sie sowohl ihren Beitrag leisten zur Optimierung der Herstellungskosten im Lebenszyklus, aber auch, dass man ihren Stellenwert dann im Rahmen von Investitionen und Cashflow richtig bewerten kann.
Jetzt kommen wir zur anderen Seite der Gleichung. Mehr Automatisierung, mehr Autonomie. Das klingt für viele, die sich nicht im Detail damit auskennen, natürlich auch automatisch nach höheren Kosten für die Automatisierung. Du hast aber in deinem Beispiel davon gesprochen, dass ihr eher 20% Einsparung in der Automatisierung selbst erwartet. Wie kommt ihr zu dieser Schätzung? Was liegt dem zugrunde und wie setzt sich die Einsparung zusammen?
Also hier gehen verschiedene Elemente ein. Die eine Beobachtung ist, dass wir für Projekte häufig keine disruptiv neuen Technologien brauchen. Also aus meiner Sicht ist beispielsweise auch das Thema künstliche Intelligenz für Autonomie hilfreich, aber keine zwingende Voraussetzung. Wir sehen sehr häufig, wir brauchen eine robuste Basisautomatisierung, was jetzt einfach auch Sensoren und Aktoren angeht. Das wird Handventile sind hinderlich, wenn wir in den Bereich Autonomie gehen wollen. Wir brauchen dann aber auch einfach Themen wie Schrittketten, dass wir kombinatorisch Szenarien richtig abgedeckt haben. Wir brauchen dann Themen wie MPC. Wir brauchen Themen wie Optimierer innerhalb der Anlagen. Also auch häufig Themen, die schon bereits vorhanden sind und korrekt verschaltet werden müssen. Das heißt, wir brauchen vielleicht gar nicht unbedingt deutlich neue Automatisierung. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich eben das Potenzial, diese Kosten, die wir jetzt haben, auch senken zu können. Ich würde glauben, beobachten zu können jetzt über 15 Jahre hinweg, dass wir in vielen Bereichen eine ungefähre Stabilität von Funktionalitäten haben. Wenn es im Bereich Zeitreihenspeicherung, Visualisierung von Prozessen etc. Und wenn ich jetzt schon beobachte, dass jetzt der Mehrwert und die Funktionalität dieser Systeme vergleichbar ist zu vor 10, 15 Jahren, dann würde ich ja hier eine kontinuierliche Verbesserung erwarten. Das eigentlich müssten die Kosten von Jahr zu Jahr fallen für diese Lösung. Und da ganz konkret, wie kam ich auf die Zahlen? dann -20%. Da würde ich mich im Wesentlichen darauf stützen, was wir, aber auch andere durch den Bereich Open Process Automation gesehen haben. Wenn wir vergleichen würden, traditionelle Leittechnik, wie wir sie heute einsetzen, im Vergleich zu einem System, was sehr offen operabel ist, wo wir dann Best-in-Class-Komponenten einsetzen können, zu einer vergleichbaren Verfügbarkeit kommen und was dann hier der Einsatz eben wäre für Hardware, Lizenzen und Engineering-Aufwände.
Ja, ich denke, da könnte man letztlich vom Potenzial offener Lösungen auch profitieren, dass man eben Sachen kostengünstig kombinieren kann. Das ist ja die Grundidee von dem Open Process Automation. Zum Thema Softwareerstellung. Ihr macht ein Forschungsvorhaben mit dem Karlsruher Institut für Technologie an der Uni und dem DFKI, also dem Deutschen Forschungszentrum KI, und wollt mittels KI den Vendor-Login aufbrechen, also die Notwendigkeit, systemspezifisch zu programmieren. Kannst und darfst du andeuten, was ihr da für Ideen habt?
Also ehrlich gesagt sind wir da in einer sehr frühen Definitionsphase und schauen uns im Wesentlichen Use Cases an, ob wir auch konkret das unmittelbar in den Bestand reinbekommen können. Weil einfach für Studien Piloten zu machen, ist aktuell nicht die richtige Zeit. Deswegen suchen wir nach konkreten Anwendungsfällen und dann auch Partnern innerhalb der Produktion, um das direkt umsetzen zu können. Also von daher, wir sind in der Definitionsphase. Aber wie du gesagt hast, geht es eben genau darum, wie schaffen wir den Umschluss? Weil wenn wir uns ein Thema anschauen, wie Open Process Automation, von dem ich überzeugt wäre, dass es wirklich ein Game Changer innerhalb der Automatisierungstechnik sein könnte, bleibt immer noch die Frage, wenn wir relativ wenige Projekte haben in Europa aktuell und relativ lange Lebenszyklen der Anlagen, wie können wir denn eigentlich in endlicher Zeit davon profitieren? Und das können wir eben nur, wenn wir effizient den Umschluss von einem zum anderen System hinbekommen können. Und da ist letzten Endes aktuell der Login von Herstellern wirksam. Ich würde es auch als Teil der Geschäftsstrategie jeweils sehen, so auch einen gewissen Schutz, um die eigenen Systeme aufgebaut zu haben. Und da sehe ich ein gewisses Potenzial innerhalb von Large Language Models, hier Abhilfe zu schaffen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte ein System jetzt trainieren auf alle möglichen Informationsquellen, die ich über das vorhandene System habe. Also sowohl jetzt Engineering-Dateien über HMIs, sei es vielleicht sogar Screenshots, die hinten dran weiterverwendet werden, über PIN-IDs und so weiter. Und daraus automatisiert die Konfiguration für ein neues, offeneres System erzeugen würde, das wird sicherlich dann 80-90% Genauigkeit haben und jetzt wahrscheinlich nicht 100% im ersten Schuss. Aber dann kann ich mir letzten Endes Szenarien vorstellen, zu einem Business Case zu kommen, den ich vor 5 Jahren hätte nicht darstellen können, weil sehr viel manueller Aufwand hineingeflossen wäre. Und das ist Kern dieses Vorhabens, die Fragestellung, wie komme ich denn effizient von System A zu System B? System B, was mir dann im Lebenszyklus eine bessere Wirtschaftlichkeit ermöglicht, aber eben ohne, dass der Umschluss mir jeden Business Case kaputt macht.
Michael, lass mich da nochmal nachhaken und einen weiteren Aspekt mit reinbringen. Ich habe ja in meinem Berufsleben die Chance gehabt, auf beiden Seiten zu arbeiten. Lange Jahre als Anwender und dann lange Jahre auf der Seite der Hersteller. Und was mir mal aufgefallen ist auf der Herstellerseite, welchen enormen Aufwand wir in dem Bereich Systemtests für Interoperabilität der Komponenten gesteckt haben. Du hast eben gerade davon gesprochen, Best-of-Breed-Komponenten einzusetzen, auch über verschiedene Unternehmen hinweg. Wie siehst du das Thema der Verantwortung für diese dann integrierte Lösung? Wer soll die tragen? Der Hersteller selbst wird es ja nur für seinen Teil tun und nicht für alle anderen Komponenten naturgemäß. Bei wem soll das landen? Beim Betreiber? Beim Systemintegrator?
Mit dieser potenziellen Änderung einhergehend würde ich eben genau die Rolle des Systemintegrators an einer völlig neuen Stelle sehen. Das ist auch innerhalb der Charta der Open Process Automation so beschrieben, dass das eigentlich eine völlig neue Rolle an dieser Stelle wäre, weil dem dann auch genau diese Rolle zukommen würde, die Gesamtverantwortung zu übernehmen. Und letzten Endes, wenn man sich das mal zu Ende denkt, da kommen nicht unendlich viele Firmen in Betracht. Also eigentlich wären es die heutigen Systemhersteller, die das Potenzial hätten, Systemintegratoren für offene Systeme am Ende des Tages zu werden. Weil ich brauche ein Verständnis dafür, wie wird eigentlich eine Chemieanlage betrieben, wie wird die automatisiert. Ich brauche ein Verständnis dafür, wie wickle ich eigentlich Projekte, eventuell auch in einem globalen Setup ab. Wie sehen globale Support-Infrastrukturen aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier wesentliche neue Player in dieser Größenordnung auf den Markt kommen werden, sondern ich würde es eher sehen, dass bisher etablierte Systemhersteller in diese Richtung gehen. Und genau das beobachte ich eigentlich auch, dass es insbesondere zwei Systemhersteller gibt, die sich sehr stark in dem Thema Open Process Automation involvieren. Und ich auch die Offenheit verspüre, das dann tatsächlich zur inhärenten Konzernstrategie zu machen, Systemanbieter für offene Systeme zu werden.
Michael, lass uns in diesem Kontext auch mal auf den Beitrag und die Rolle der Verbände schauen. Ihr seid bei der BASF stark, ich erlaube mir von außen zu sagen, sogar sehr stark in der NAMO engagiert. Du persönlich bist einer der Leiter eines der vier Arbeitsfelder in der NAMO. Was kann, aber vielleicht auch, was muss die NAMO in der jetzigen Situation beitragen, um das, was du an Potenzial hebeln möchtest, auch erreichen zu können?
Ich glaube, hier ist eine Selektion der Themen, die wir angehen wollen, wichtig. Manchmal reden wir in der NAMO davon, dass man die Themen der NAMO näher an die Entscheider bringen müsste. Ich würde eigentlich in der Kette eins vorne dran ansetzen und zu sagen, wir müssen die Themen der Entscheider zu NAMO-Themen machen. Genau daher kommt ja auch so irgendwie aus diesem Wunsch herausgeboren, war ja dann auch mein Beitrag dann jetzt zur letztjährigen Hauptsitzung zu sagen, mit dieser Einordnung von der Wirtschaftlichkeit, welche Themen haben denn eigentlich welchen Beitrag? Und wo sehen wir die schwergewichtigen Themen innerhalb der NAMO-Themen, die jetzt in der jetzigen Situation was beitragen können? Und das ist also ein Thema, was wir, glaube ich, als NAMO sehr gut gelöst haben, ist die Beiträge in dem Bereich Digitalisierung der Feldebene mit APL. Das ganze Thema Prozessleittechnik, wo ich dann im Bereich Open Process Automation hier ein Gewicht sehen würde, funktionale Sicherheit, Explosionsschutz in den License to Operate Themen und eben was jetzt noch verstärkter hochkommt als in den vergangenen Jahren, war eben Security, wo wir jetzt auch mit der Security Task Force versuchen, hier die Themen in die richtige Richtung zu steuern. Also wir müssen als Verbände diese Themen aufnehmen und auch ein tatsächliches Gespür dafür haben, was ist heute wichtig für die Wirtschaftlichkeit unserer Unternehmen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, alles an der Wirtschaftlichkeit der Mitgliedsunternehmen auszurichten. Also der Verband hat eigentlich im Wesentlichen nur einen sehr limitierten Selbstzweck als Verband, sondern er dient der Wirtschaftlichkeit der beitragenden Unternehmen an der Stelle. Und ein Thema, was ich mir jetzt zum Beispiel auch sehr stark wünschen würde, ist, man darf eigentlich kein Not-Invented-Here-Syndrom sich innerhalb von Verbänden erlauben. Auf der anderen Seite sehe ich das in vielen Themen, dass es mehr Spaß macht, Themen voranzutreiben, die man an irgendeiner Stelle auch mal selbst aus dem Verband heraus geboren hat. Und ich finde es immer relativ schwierig, mehrere Verbände auf ein gemeinsames Thema zu fokussieren. Und das heißt letzten Endes, wir verschwenden hier leider auch Energie. Und wenn wir da uns an der Wirtschaftlichkeit orientieren würden, könnten wir, denke ich, hier noch bessere Kompromisse untereinander finden auch.
Ja, jetzt hast du schon das Wort Verbände in den Mund genommen. Mit der NAMO haben wir angefangen, aber es gibt ja auch den Verband der Automatisierungslösungshersteller. Was können, sollen die in dieser Situation beitragen, wo sie natürlich auch selbst gerne ihren Umsatz nicht senken, sondern erhöhen wollen? Was wäre da die Erwartung an den Verband der ZVI als Verband der Automatisierungshersteller?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil, wie du es schon gesagt hast, eigentlich haben wir gegensätzliche Interessen. Während natürlich der Anwender möglichst wenig bezahlen möchte für Automatisierungslösung, ist auf der anderen Seite natürlich das Interesse, möglichst hohe Margen zu realisieren. Was ist in Ordnung, ist letzten Endes der Zweck jedes Einzelunternehmens. Wo wir wahrscheinlich wirklich zu einem Win-Win kommen könnten, ist, wenn Hersteller einen starken Fokus haben können auf die Lösung, die sie tatsächlich am Markt differenzieren. Ich meine, und da komme ich nochmal in den Bereich interoperable Systeme rein. Also wenn wir uns letzten Endes eine Landschaft vorstellen, wo dann Hersteller spezifische Komponenten, wo sie auch eine Stärke haben, reinliefern, dafür aber ihre eigene Unternehmensstruktur schlanker halten können, könnten das am Ende des Tages sogar margenstärkere Unternehmen sein mit gegebenenfalls weniger Umsatz. Das wäre aus meiner Sicht einer der wenigen Wege, wie wir hier wirklich zu einem Win-Win an dieser Stelle kommen können, ohne dass wir nur die entgegengesetzten Interessen haben zwischen hohen oder tiefen Umsätzen für die gleiche Automatisierungstechnik.
Ich glaube, da sind wir bei einer Vision mit der Torte, die ich 96 publiziert habe, wo ich gesagt habe, warum kann ich nicht von verschiedenen Leitsystemen das, was die besonders gut können, kombinieren? Der eine kann gut Advanced Process Control, der nächste kann gut HMI, was auch immer. Und dann könnte man sich da das zusammensuchen, was man braucht. Und der Hersteller könnte dann mit dem, was er besonders gut kann, auch eine befriedigende Marge erzielen.
Das ist jetzt schon 30 Jahre her dann. Ich meine, also letzten Endes auch einer der Punkte. Ne? Ich meine, warum passiert das nicht? Also da wäre mein Eindruck dadurch, dass wir eben schon auf einen Nischenmarkt hier auch drauf schauen. Also wenn ich das jetzt mal mit anderen Märkten vergleiche, wir reden vielleicht über eine Größenordnung von 10 Milliarden, in dem sich die Prozessautomatisierung global bewegt. Der IT-Markt ist mehrere Größenordnungen größer. Gleichzeitig teilt sich der Markt in mehrere große Player auf, ne, die das in ähnlich große Stücke dann aufteilen. Das heißt, du hast diese Durchgängigkeit, ne, und diese Freiheiten auch gar nicht, ne, wie du das in anderen Märkten hättest. Und gleichzeitig noch kombiniert mit hohen Anforderungen an den Lebenszyklus. Die Lösungen laufen lange. Es ist sehr stark durch Vertrauen geprägt. Also man hat eine relativ geringe Fluidität innerhalb des Marktes. Ne, und dann ist es eben auch innerhalb von 30 Jahren schwierig, hier neue Konzepte zu etablieren.
Michael, dein Referat in Neuss endete mit der Aufforderung, mutiger zu werden in der Umsetzung und Dinge neu zu denken. Wie kann das funktionieren? Was hast du an konkreten Beispielen, wie dieses mutige Umsetzen und Dinge neu zu denken aussehen kann?
Da stecken auch wiederum zwei Dinge für mich drin. Das eine ist neu denken, in dem Sinne zu sagen, es tatsächlich neu zu denken. Weil was ich manchmal auch beobachte, ist, dass wir eigentlich eine bestehende Lösung oder eine Denkrichtung, die wir vielleicht sowieso schon vorformuliert hatten, ne, vor Jahren, umzumünzen und allein argumentativ auf die neue Situation anzupassen. Also das heißt, wir müssen tatsächlich auch mal von Dingen dann einfach Abstand nehmen. Ne? So, und was kann das jetzt konkret bedeuten, neu zu denken? Also ein Beispiel für mich ist die Verfügbarkeit von Lösungen. Ne? Und das geht dann vielleicht auch ein bisschen so in die Richtung Mut. Wenn ich jetzt in einer Situation bin und die Anlage nicht voll ausgelastet ist und auch jetzt das Hoch- und Runterfahren mich nicht unendlich vielen Kosten aussetzt, dann muss ich zum Beispiel auch Redundanzkonzepte in Frage stellen, weil die letzten Endes Kosten verursachen. Und muss dann auch hier transparent gemeinsam mit dem tatsächlichen Betreiber der Anlage zu Entscheidungen kommen, was ist denn jetzt eigentlich die akzeptable Ausfallrate eines Systems? Und dann müssen wir natürlich auch gemeinsam die Konsequenzen tragen, wenn dann eben dieser probabilistisch unwahrscheinliche Fall dann tatsächlich eintritt. Und ein Beispiel, bei dem ich auch tatsächlich sagen muss, da verspüre ich einen gewissen Stolz auf unser Unternehmen oder auf mein Unternehmen, ist, dass wir an dem neuen Verbundstandort in Südchina auch nun schon eine APL-Infrastruktur eingeführt haben. Und das wurde irgendwann mal zu einem Zeitpunkt entschieden, ne, wo jetzt nicht so vieles so klar war, wie es das heute ist. Und da muss man sich auch ganz klar machen, wenn das in irgendeiner Form schiefgegangen wäre oder jetzt früh im Lebenszyklus zu Problemen führen würde, das fällt auch auf Entscheidungsträger zurück. Also da war Mut in der Entscheidung. Ja. Bisher zahlt sich das sehr gut für uns aus. Sowohl jetzt für diese Applikation als auch für den langfristigen Know-how-Aufbau und auch letzten Endes zur Entwicklung des Marktes hin zur stärker digitalisierten Feldlösung. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel an der Stelle. Wenn wir auch Security über CAA, NIS2, abgebildet in der Security Task Force, der NAMUR, wird zu einem wichtigeren Thema, wo wir uns auch die Frage stellen müssen, was ist denn eigentlich die Entwicklungsrichtung für Security-Lösungen im Jahr 2026? Und es wird wahrscheinlich weniger die Fragestellung sein, wie machen wir es denn noch sicherer, sondern eher die Frage, wie machen wir den aktuellen Sicherungsstand kostengünstiger? Und Gleiches gilt für die funktionale Sicherheit, wo wir uns auch die Frage stellen müssen, wie halten wir denn den gleichen Stand an Absicherung der Anlagen zu geringeren Kosten, sowohl beim Einsatz von Systemen als auch bei dem Aufwand, diese Systeme mit Prüfungen und sonstigen lauffähig zu halten. Und das sind natürlich Abwägungsentscheidungen, die müssen verantwortungsvoll getroffen werden, aber eben auch mit einem klaren wirtschaftlichen Mindset in solchen Jahren.
Michael, ich würde doch gerne etwas weiter noch in die Zukunft einen Blick werfen. Lass uns mal die wirtschaftliche aktuelle Lage vergessen. Die ist hoffentlich in ein paar Jahren überwunden. Wenn ich so 10 Jahre in die Zukunft gucke, wie kann dann die Automatisierung aussehen?
Bestimmt eine spannende Frage und da gibt es einige Weichen, die in den nächsten Jahren gestellt werden müssen. Ich glaube, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist eine Reduktion von Elektronik nahe der Anlage oder innerhalb der Anlage. Also dass wir uns hier im Wesen auf das Wesentlichste fokussieren werden, von Signalwandlungen und dann relativ früh auf Bustechnologien gehen, dass wir vieles dezentral danach innerhalb der Logik, innerhalb von Anzeige- und Bedienkomponenten dann abhandeln können. Und ich erwarte relativ stark den Einsatz von Cloud-Technologien, aber ohne den Charakter der Entferntheit der Cloud. Also ich glaube, dass wir schon vieles noch an den Standorten haben werden in Form von dann IT. Einfach weil die Strecke sonst einen gewissen Nachteil darstellt, was die Verfügbarkeit der Lösungen angeht. Aber eben, dass wir stärker von IT-Technologien partizipieren werden, vielleicht Docker-Technologie als eins der Beispiele. Und wo ich auch wirklich gespannt bin, ist die Fragestellung, bewegen wir uns in 10 Jahren oder dann vielleicht auch 15, 20 Jahren weiterhin innerhalb einzelner Ökosysteme von Herstellern oder mit Herstellern verbünden oder schaffen wir eben genau die interoperable Öffnung hin zu gemeinsameren Infrastrukturen und Lösungen besser mischen zu können?
Michael, harte Zäsur. Wir verlassen Technik, Technologie, wirtschaftliche Betrachtungsweisen an der Stelle. Was motiviert dich denn persönlich seit 10 oder 15 Jahren jetzt schon an dieser Stelle in der Automation zu arbeiten?
Ich finde es eine ganz spannende Kombination von Themen. Also man ist an vielen Schnittstellen dran letzten Endes mit dem Thema. Man hat die Automatisierung, ihre Komponenten selbst. Man hat, also wie jetzt aus der letzten Frage auch erkennbar, man hat mit IT-Technologien viele Berührungspunkte. Und das geht auch dann bei den Lösungen viel in die Verfahrenstechnik rein, es geht in die Prozesse rein, aber es geht dann auch in organisatorische und logistische Fragestellungen rein. Also man hat erstmal eine relativ breite Exposure von Themen an der Stelle. Gleichzeitig haben wir eine hohe Innovationsrate, zumindest mal innerhalb der Lösung. Wir haben gewisse Konstanzen, ne, wenn wir jetzt so in Richtung Feldebene schauen. Ne? Aber innerhalb der einzelnen Applikationen sehen wir auch durchaus Innovation und die Vielfältigkeit der Herausforderungen. Also die Frage ist ja, hat man ein Themenfeld auch, wo jetzt eine gewisse Komplexität überhaupt zulässig ist, um zur Lösung zu kommen? Und das ist in der Automatisierungstechnik gegeben. Also Beispiel modellprädiktive Regelung, also ein komplexes Feld, Algorithmik etc. Und trotzdem erzeugt es einen echten Mehrwert und wird deswegen eingesetzt. Das ist dann, also ich finde das dann einfach auch spannend, dass man eben solche Lösungen dann praktisch einsetzen kann an der Stelle. An anderen Orten geht es dann vielleicht einfach um viel Termingeschäft, Pünktlichkeit und sonstiges, wo man eher dann ein Keep-it-simple-Prinzip herrscht. Und hier hat man da eine gewisse Entfaltungsmöglichkeit dann auch, solange man das korrekt ausrichtet, auch interessante Lösungen einzubringen.
Ja, ich glaube, wir hatten noch nie einen Gesprächspartner, der sagte, Automatisierungstechnik sei langweilig. Da bist du in bester Gesellschaft. Michael, trotzdem sind wir nicht wunschlos glücklich, wir Ingenieure schon gar nicht und als Menschen auch nicht. Wenn eine gute Fee käme und sagen würde, Michael, du hast drei Wünsche frei, was würdest du brauchen für die Technologie, für die BSF, für dich persönlich, deine Aufgabe? Was würdest du ihr als Hausaufgabe geben?
Gut, wir haben über die Themen Interoperabilität, Sicherheit von Lösungen gesprochen. Das ist sicherlich ein Punkt. Manchmal würde ich mir eben auch eher die Eigenschaften eines größeren Marktes wünschen. Also letzten Endes auch eine höhere Marktmacht auf der Käuferseite. Also auch mehr Auswahlmöglichkeiten an der Stelle, weniger Login. Und zum Schluss, also ein Thema auch, ist für mich die Menge der Energie, die wir für Themen im Umfeld der Automatisierung aufwenden müssen. Ich meine, was ist ja, oder lass mich andersrum anfangen. Wenn ich mir die Feldebene anschaue, ist vieles relativ klar. Also wenn ich jetzt mir einen Kugelhahn anschaue, PN10, DN80, weich gedichtet, und ich dann verschiedene Lösungen nebeneinander betrachte, dann werden die kommerziell ziemlich gleich rauskommen. Also weil es gibt einen direkten Wettbewerb innerhalb des Marktes und das ist in der Automatisierungstechnik komplexer. Dann rede ich dann über verschiedenste Lizenzmodelle, Wartungsmodelle, Realisierungsmöglichkeiten. Das macht das Feld zum einen auch spannend, aber zum anderen geht damit natürlich auch Energie sowohl von Einkäufern und von Ingenieuren rein, Lösungen zu designen. Auf der anderen Seite, auf der Herstellerseite geht Energie rein, sich diese Konzepte zu überlegen. Und das heißt, diese Energie fehlt uns jetzt volkswirtschaftlich betrachtet, eigentlich die Anlagen optimal zu betreiben. Also wenn wir hier gemeinschaftlicher auch zu einem Ziel kommen würden, wäre uns, glaube ich, dann innerhalb der Gesamtlieferkette dann nochmal mehr geholfen.
Michael, gibt es Themen, wo du noch auf eine Frage gewartet hast und gesagt hast, komisch, warum fragen die da nicht nach? Dann darfst du jetzt die Frage in den Raum werfen.
Ich glaube, wir haben tatsächlich viele, viele Themen behandelt, also auch gerade wenn ich so auf den Fokus des letzten Jahres schaue. Wir haben relativ wenig über künstliche Intelligenz gesprochen tatsächlich. Wir haben über künstliche Intelligenz innerhalb der Automatisierungstechnik gesprochen. Künstliche Intelligenz hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie wir Anlagen betreiben können. Gut, aber das wird bestimmt an vielen Themen, an vielen Stellen ausreichend beleuchtet.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Gut, als Schlüsselbotschaften würde ich ja das betrachten, auch in dem Sinne, was können wir eigentlich als Industrie gemeinsam erzielen? Also als Industrie, sowohl jetzt der Anwender als auch der Hersteller von Automatisierungstechnik. Und da würde ich mir eigentlich drei Schlüsselkomponenten wünschen. Das eine wäre eine ganz klare Orientierung, auch die Frage, in welche Richtung sind wir unterwegs? Und da geht eben viel die Frage der tatsächlichen Wirtschaftlichkeit von Lösungen ein. Also was bringt es tatsächlich abseits aller Fantasien. Dann, was ich glaube, was wir insbesondere in Krisenjahren, wie wir sie im Moment haben, brauchen, ist eine Fokussierung. Dass wir lieber weniger Themen durchführen, aber die wir machen, tatsächlich richtig gut. Vielleicht sogar Entwicklungen, die wir bereits begonnen haben, pausieren oder abbrechen, sondern wirklich uns auch auf den Kern fokussieren an der Stelle. Und wenn wir das dann getan haben, dann brauchen wir hinten dran auch die Konsequenz in der Umsetzung. Also dann, wenn wir bereits die ersten zwei Schritte erfolgreich durchgeführt haben, wir haben uns orientiert, wo wollen wir hin, wir haben uns fokussiert, dann müssen wir auch den Mindset haben, die Sachen für uns dann zu betrachten und zu sagen, so, jetzt müssen wir uns auch auf die Straße bringen.
Vielen Dank, Michael.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.